Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tilo Jan.
Ist es moralisch überheblich oder eben nicht? Viele kritisieren, dass die eingesperrte thailändische Fußballmannschaft, die heute komplett befreit werden konnte, Deutschland mehr interessiert als Menschen, die im Mittelmeer ertrinken. Da sagen einige, genau der Gedanke, der sei moralisch überheblich. Kann man das überhaupt vergleichen miteinander? Und was sagt das eigentlich über unsere Empathie aus?
Ich glaube, dass wir Empathie und Mitgefühl vor allem ausbilden, weil sie für uns gut sind und gar nicht unbedingt für die Empfänger. Empathie hat viele Schattenseiten. Sie macht uns zu Menschen. Sie ist etwas ganz Großartiges, aber sie ist nicht gerecht und sie ist auch nicht eigentlich auf andere Menschen eingerichtet.
Das sagt so der Empathieforscher Fritz Breithaupt, mit dem wir in diesem Podcast ausführlich über die moralische Komponente unserer Empathie sprechen. Außerdem hat an diesem Tag heute Horst Seehofer, unser Innenminister, seinen selbsternannten Masterplan Migration vorgestellt. 23 Seiten, die unsere Korrespondentin im Hauptstadtstudio Gudula Geuter kritisiert.
Also dafür, dass man sich so viel Zeit gelassen hat, diesen Plan vorzustellen, scheint vieles einfach wenig durchdacht.
Wir schauen uns dieses Papier gleich genauer an. Und morgen wird das Urteil im größten Prozess der Nachkriegszeit erwartet, im NSU-Prozess am Münchner Oberlandesgericht. Holger Schmidt ist ARD-Terrorismus-Experte und wir sprechen gleich sehr ausführlich und sehr persönlich über diese lange Zeit dieses Prozesses mit ihm. Ihm ist vor allem ein Moment im Gedächtnis geblieben, als die Eltern von Halit Yozgat, dem Mann, der in einem Internetcafé in Kassel erschossen wurde, vor Gericht ausgesagt haben.
Das war ein Gänsehautmoment, ein ganz eindrucksvoller Moment. Zum einen, als der Vater sich auf den Boden legte des Gerichts, um dem Richter zu zeigen, in welcher Stellung er seinen toten Sohn gefunden hat. Und dann, als die Mutter angefangen hat, Beate Zschäpe damit zu konfrontieren, ob sie denn nicht bitte etwas sagen könnte, ob sie nicht bitte erklären könnte, warum das passiert ist.
Das alles gibt es jetzt für euch in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Frage des Tages heute, wer ist hier bitteschön gemeint?
Er nervt einfach. Er soll endlich mal seinen Job machen. Er hat so viel zu tun, statt permanent mit irgendwelchen Nebenschauplätzen zu kommen. So geht's einfach nicht mehr.
Das sagt Natascha Kohn von der SPD und sie meint unseren Innenminister Horst Seehofer. Heute ist nämlich wieder sein großer Tag gewesen. Horst Seehofer hat 4 Wochen und eine Regierungskrise später als geplant 23 Seiten präsentiert, die er selber mit der Überschrift versehen hat. Maßnahmen zur Ordnung, Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung. Eine Asylwende für Deutschland, wie er selbst sagt. Sprechen wir drüber mit Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio. Guten Abend, Gudula.
Guten Abend.
Die strittigen Punkte wurden schon wochenlang öffentlich diskutiert. Welche Überraschung gab es heute noch bei der Vorstellung für dich?
Naja, es wurden nicht wirklich alle strittigen Punkte diskutiert. Ältere Auflagen des Plans waren tatsächlich bekannt, zumindest in den letzten Tagen. Aber öffentlich diskutiert wurde vor allem die Frage, an der Horst Seehofer auch die Koalition hätte scheitern lassen, nämlich die Frage Zurückweisung an der Grenze oder allgemein die Frage, wie man mit denen umgeht, die schon in anderen EU-Staaten registriert worden sind. Und tatsächlich hat es daneben ja auch sehr weitgehende Verschärfungen des europäischen Rechts gegeben, die inzwischen der Rat in Brüssel schon auf die Agenda genommen hat. Auch das war teilweise vorher Teil dieses sogenannten Masterplans, wie die sogenannten Ausschiffungsplattformen, die sichere Zonen heißen, die noch in dem heute vorgestellten Papier. Mhm. Was aber bisher wenig Echo gefunden hat, das sind die Verschärfungen im deutschen Recht, die Seehofer sich wünscht. Offenbar soll die Abschiebehaft leichter angeordnet werden können. Ganz allgemein sollen Asylbewerber, egal woher sie kommen, ob sie am Verfahren mitwirken oder nicht, deutlich länger die niedrigen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bekommen, also deutlich niedriger als Hartz IV und zwar mehr als bisher als bloße Sachleistungen, das heißt also kein Geld und anderes mehr. Das sind richtig deutliche Verschärfungen.
Und wenn Migranten ohne Pass an die Grenze kommen, dann kriegen sie auch eine Residenzpflicht und auch ein schnelleres Verfahren, das steht da auch unter anderem drin. Es sind insgesamt 63 Punkte, die Seehofer da auflistet. Bei welchen Punkten würdest du gerne nochmal nachfragen, wie das gemeint ist?
Vieles ist erstmal einfach so in den Raum gestellt. Also zum Beispiel die Frage Abschiebehaft verschärfen, das wird nicht deutlich, ob und wann das sein soll. Dann soll wirklich entgegen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs doch auch wieder in normalen Gefängnissen die Abschiebehaft möglich sein. Was heißt das? Ignoriert man mal eben EU-Recht oder wie soll das umgesetzt werden? Der Plan sieht außerdem vor, dass über die Anträge aller Leute, die keine Papiere haben, in beschleunigten Verfahren entschieden wird, also mit verkürzten Fristen und so weiter. Auch wenn sie mitarbeiten, wenn sie sich nichts haben zur Schulde kommen lassen, da habe ich ihn tatsächlich gefragt, da würde ich nicht nur gerne nachfragen, ob das ernst gemeint ist. Das ist es offenbar nicht. Es soll irgendwie eine Sanktion für Fehlverhalten sein, aber was gemeint ist, ist offen. Also das ist einfach, vieles ist halbgar in diesem Plan, was nicht dazu passt, dass das deutsche Recht an vielen Stellen, soweit es irgend geht, schon verschärft worden ist. Da müsste man sich schon mit konkreten Vorschlägen Gedanken machen, wie man weiter verschärfen kann. Oder an anderen. An anderer Stelle geht es um einen schlichten Wunschzettel, zum Beispiel die Frage der Sachleistungen. Kann er ja finden, dass er lieber eben zum Beispiel Essen ausgeben möchte als Geld für Essen. Das ist aber eine Entscheidung der Bundesländer und die meisten Länder wollen das nicht. Also dafür, dass man sich so viel Zeit gelassen hat, diesen Plan vorzustellen, scheint vieles einfach wenig durchdacht.
Jetzt hat Horst Seehofer auch betont, dass das Papier ein Masterplan seines Innenministeriums ist und nicht ein Masterplan der Koalition. Die in der Koalition vereinbarten Kompromisse sind also gar nicht mit drin. Wozu stellt er dann so einen unfertigen Plan vor?
Gute Frage. Es geht um den Punkt, über den so lange gestritten wurde. Wochenlang war eben über die Zurückweisung an der Grenze gestritten worden. Geeinigt hatte man sich schließlich aufs Transferverfahren. Im Text ist nach wie vor von Transitzentren die Rede. Das ist zum Teil aber nicht nur eine semantische Frage. Horst Seehofer begründet das damit, dass es sich um seinen Plan handle und nicht den der Koalition.
Wenn ich jetzt das als Plan der Koalition bezeichnen würde, dann würde die SPD mit Recht Kritik üben, weil ich ja gar nicht weiß, welche Maßnahmen sie mittragen wird oder auch nicht mittragen wird. Ich weiß nur von der Bundeskanzlerin, dass sie 62,5 Punkte dieses Plans mitträgt.
Und im letzten Halbsatz ist das eben nicht ganz richtig, denn die Einigung mit Angela Merkel ist in das Papier eingearbeitet worden, die mit der SPD dagegen nicht und entsprechend verschnupft reagiert der Koalitionspartner. Die Wiederholung eines Schmierentheaters werde zur Farce, sagt SPD-Vize Ralf Stegner. Was das soll, kann ich mir auch nicht ganz erklären. Seehofer behauptet zumindest, eine Provokation solle es nicht sein.
Horst Seehofer, unser Innenminister, hat heute seinen selbsternannten Masterplan Migration vorgestellt. Die Kritik daran ist groß. Gute Lageuter war das aus unserem Hauptstadtstudio mit Einschätzungen dazu.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Süddeutsche Zeitung spricht von Zivilisationsverlust, den einige von uns haben, wenn sie eher mit der Rettung der thailändischen Jungen mit Fiebern und weniger mit den ertrinkenden Menschen im Mittelmeer, was eine ganz andere Dimension und Tragik hat. Die beiden Nachrichten zu vergleichen ist vielleicht für den einen oder anderen absurd, ja, aber es hat beides mit Menschen zu tun, die Hilfe brauchen. Wir Medien, wir priorisieren da natürlich auch. In der Berichterstattung war vermutlich viel größer und viel mehr zu lesen über Thailand als über Menschen, die Hilfe brauchen im Mittelmeer. Die Schere, die hat aber jeder selber im Kopf. Da geht es um Empathie. Unser Reporter Christian Schmidt hat sich gefragt, wie moralisch kann Empathie eigentlich sein?
Also now in just a few hours, rescue efforts will resume in Thailand.
Die Nachrichtensender haben die Bilder in Dauerschleife. Immer und immer wieder sieht man Taucher, die sich auf den Weg in die dunkle Höhle machen und wie sie sich durch die engen Gänge kämpfen. Es ist das dominierende Thema in den letzten Tagen. Und heute erst recht. Gefühlt überlagern die 12 Jungs in Thailand die hunderten Flüchtlinge in Lebensgefahr, die gerade in maroden Schlauchbooten versuchen, das Mittelmeer zu überqueren.
Ich finde, es wird schon extrem viel über diese Rettungsaktion gerade berichtet,
sagt Nele, mit der ich mich auf dem Kölner Unicampus über das Thema unterhalte. Sie selbst kann sich aber auch nicht davon freimachen, emotional näher bei den thailändischen Kindern zu sein als auf dem Mittelmeer.
Weil es ist ja jetzt auch so kurzfristig irgendwie und aktueller und das andere zieht sich ja schon jetzt viel länger. Seit Jahren quasi begleitet uns das täglich in den Medien so ein bisschen und das andere ist jetzt gerade so in diesen Tagen so im Fokus und wird dann ja auch wieder vorbei sein wahrscheinlich, wenn die das jetzt heute oder morgen abschließen hoffentlich.
Der Abschluss, er ist jetzt da. Das Höhlendrama ist vorbei.
In Thailand sind alle eingeschlossenen Menschen wieder in Sicherheit. Bei der dritten Rettungsaktion haben Spezialtaucher heute die restlichen 4 Jugendlichen und ihren Trainer aus der überfluteten Höhle herausgebracht.
Auch bei unseren Nachrichten war heute das Ende der Höhlenrettung die erste Meldung. Gleichzeitig waren aber auch Meldungen über Geflüchtete in den Sendungen. Wie immer, wenn es aktuelle Entwicklungen gibt. Trotzdem gibt es auch in der Redaktion jede halbe Stunde die neue Überlegung, was in die aktuelle Sendung kommt und was nicht. Das erlebt Deutschlandfunk Nova Nachrichtenchefin Franziska Zecher jeden Tag.
Natürlich diskutieren wir auch immer darüber, ob das eine Sache ist, die die Hörer vielleicht ermüden könnte. Aber wir entscheiden uns eigentlich in der Regel dafür, darüber zu berichten, weil wir der Meinung sind, dass dieses Thema einfach nicht vom Radar verschwinden sollte. Und gerade jetzt sollte es auch nicht vom Radar verschwinden bei dieser aktuellen politischen Diskussion, die wir haben, weil die wird ja im Moment vor allem so geführt, dass diese Menschen, die auf der Flucht sind, versachlicht werden, zum Objekt werden und gar nicht mehr so als Menschen gesehen werden.
Doch es sind komplizierte Geschichten, die da erzählt werden müssen. Einfacher ist es an der Höhle in Thailand. Die eingeschlossenen Kinder liefern den in Anführungsstrichen perfekten Plot, sagt Empathieforscher Fritz Breithaupt.
Das ist großartig. Das ist ja wie großes Kino. Sie kommen unserem Gefühl entgegen, weil wir uns in die kurz hineinversetzen können und mit denen dann quasi wieder auftauchen wollen. Und in dem Moment, wo wir auftauchen, ist es zu Ende. Und das ist bei den Flüchtlingen ja etwas anders. Die wollen nicht nach Hause zurück, sondern die wollen zu uns. Das heißt, aus dem Mitgefühl könnte da eine Verpflichtung werden. Und das schreckt uns ab.
Ist unser Mitgefühl also ein bisschen Heuchelei? Wir fiebern nur mit denjenigen mit, die wir gemütlich vom Sofa aus anfeuern können, kostenlos noch dazu. Wir können und müssen ja nicht mal was spenden für die thailändischen Kinder. Wir können einfach die Daumen drücken und uns gut fühlen, sagt Breithaupt.
Ich glaube, dass wir Empathie und Mitgefühl vor allem ausbilden, weil sie für uns gut sind und gar nicht unbedingt für die Empfänger. Empathie hat viele Schattenseiten. Sie macht uns zu Menschen. Sie ist etwas ganz Großartiges, ganz Wichtiges, Zentrales, aber sie ist nicht gerecht und sie ist auch nicht eigentlich auf andere Menschen eingerichtet. Ein Miterleben, was aber nicht unbedingt moralisch gut ist.
Am Anfang der Flüchtlingskrise war die Motivation hoch. Es war durchaus Empathie da. Angela Merkel sagt, wir schaffen das und Menschen empfangen Geflüchtete mit offenen Armen und Deutschlandfähnchen an den Hauptbahnhöfen dieses Landes. Dann lief die Sache plötzlich nicht mehr so gut, sagt Empathieforscher Breithaupt.
Wenn die Flüchtlinge dann nicht mitspielen, dass sie nicht nach 3 Monaten deutsche Lieder singen und dabei eifrig arbeiten, dann sind wir enttäuscht. Wir wollen dann anerkannt werden als Helfer und das kann dann leicht umkippen in der Stimmung. Und das ist ja genau passiert.
Franziska Zecher von Deutschlandfunk Nova ruft aber dazu auf, die thailändischen Kinder nicht gegen die Flüchtlinge aufzuwiegen. Die beiden Geschichten in einen Topf zu werfen oder zu vergleichen, sei zynisch, sagt die Nachrichtenchefin.
Ich finde allerdings etwas problematisch an der aktuellen Debatte, dass sie teilweise implizieren könnte, ihr dürft kein Mitgefühl zeigen mit den Jungs in der Höhle, wenn ihr nicht das gleiche Maß an Empathie aufbringt für die Menschen, die sich in einem Schlauchboot in Lebensgefahr begeben. Auf der anderen Seite hat diese Debatte natürlich jetzt auch was Gutes, weil damit wirklich die Problematik oder die Probleme, die diese Menschen haben, wieder ein bisschen in den Fokus rückt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir kommen zu den Skandalen in dieser Sendung und zwar den letzten großen Lebensmittelskandalen, die es so gab. Da gab es im letzten Jahr noch die Eier, vielleicht wisst ihr das noch, die mit Fipronil verseucht waren. Vielleicht hat man auch noch die Bilder im Kopf von diesen riesigen Containern, wo Millionen von Eier einfach entsorgt wurden. Dann hatten wir in der Vergangenheit auch noch Pferdefleisch in der Lasagne, Ehek, Gammelfleisch, auch immer wieder gewesen. Und solche Skandale, die werden uns auch in Zukunft weiter beschäftigen und Menschenleben gefährden. Das sagt so deutlich die Verbraucherorganisation Foodwatch heute. Verena von Keitz hat sich mit dem Thema heute genauer beschäftigt. Wie begründen die das?
Also der Hintergrund ist, dass die EU-Kommission im April einen Vorschlag vorgelegt hat, um das EU-Lebensmittelrecht zu reformieren. Könnte man jetzt meinen, toll, das geht bestimmt darum, auch Lebensmittelskandale besser zu verhindern und offenzulegen. Aber Lena Blanken von Foodwatch, die heute bei der Pressekonferenz in Brüssel dabei war und die ich anschließend auf dem Flughafen erreicht habe, die sagt, das sei eben nicht der Fall. Skandal.
Es gab einen Lebensmittelskandal nach dem nächsten. 2013 Pferdefleisch in der Lasagne. 2017 Fipronil in Eiern. 2018 gab es in Frankreich bei dem Hersteller Lactalis, der hat in 85 Ländern salmonellenkontaminierte Babymilch verkauft. Und obwohl es diese Anhäufung von Skandalen gibt, macht die Kommission einfach nichts, um uns Verbraucherinnen und Verbraucher vor dem nächsten Skandal zu schützen. Und das ist der eigentliche Skandal.
Aber worum geht's denn da eigentlich in dem Reformvorschlag der EU?
Also offenbar hauptsächlich darum, das Thema Risikobewertung öffentlicher zu machen. Also, dass wir als Verbraucher zum Beispiel Zugang bekommen zu Studien, zum Unkrautvernichtungsmitteln wie Glyphosat, also wie sicher die sind. Das sei aber eben zu wenig und würde eben vor allem Lebensmittelskandale nicht verhindern, sagt Foodwatch und fordert deshalb unter anderem, dass die Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln endlich durchgesetzt werde. Also, dass der Weg eines Lebensmittels wie einer Salami oder einem Ei oder auch Kartoffelchips über alle Lieferketten und alle Verarbeitungsstätten bis da, wo sie herkommen, also vom Bauern, komplett zurückverfolgt werden kann.
Das ist jetzt, stand jetzt noch nicht der Fall, oder was?
Doch schon, das sagt auch Lena Blanken.
Klar ist, dass schon jetzt die eigentlichen Vorgaben der EU eigentlich gar nicht so schlecht sind. Die sagen, ein Lebensmittel muss rückverfolgbar sein, vom Anfang bis ans Ende.
Und auch eine Sprecherin der EU-Kommission hat sich heute gemeldet und der deutschen Presseagentur gesagt, dass ja schon sehr viel auf den Weg gebracht worden sei, eben auch die Rückverfolgbarkeit.
Klingt so, als ob es jetzt ein großes Aber gibt.
Ja, genau. Das Problem soll sein, dass nicht konsequent gemacht würde, diese Vorgaben umzusetzen. Und Lena Blanken von Foodwatch nennt dafür als Beispiel den Fipronil-Skandal.
Bei dem Fipronil-Skandal haben wir gesehen, dass die Behörden nicht angeben konnten, wo tatsächlich die ganzen Eier gelandet sind. In Deutschland hieß es, zwischen 10 Millionen oder 30 Millionen fipronilbelastete Eier sind auf dem Markt. Eine konkrete Angabe konnten sie nicht machen. Und wenn eine Behörde sowas merkt, dann müssen sie tätig werden. Dann müssen sie die Unternehmen verpflichten, endlich ihre gesamten Lieferketten zu kennen. Und das versäumen die Behörden derzeit.
Und Foodwatch fordert, dass die EU-Kommission die entsprechenden Vorgaben durchsetzt, beziehungsweise, dass zum Beispiel auch Verbraucherverbände die Möglichkeit bekommen, Behörden zu verklagen, wenn sie ihre Verpflichtungen im Rahmen des EU-Rechts missachten.
Was fordern denn die Verbraucherschützer noch?
Also sie fordern viel bessere und schnellere Informationen der Bürger, auch wenn ein Lebensmittelskandal passiert. Auch da ist der Fipronil-Skandal anscheinend wieder ein schlechtes Beispiel. Da ist die Öffentlichkeit erst informiert worden, 2 Monate nachdem die belgischen Behörden schon erste Kenntnisse hatten, dass die Eier verunreinigt waren. Es ging ja damals um dieses Desinfektionszeug gegen Milben, mit denen die Ställe ausgesprüht worden waren. Jetzt vor kurzem war übrigens wieder eine Meldung, dass irgendwie in Niedersachsen auch wieder Eier aus den Niederlanden aufgetaucht sind. Mhm. Also die Geschichte ist anscheinend noch nicht ganz vorbei. Und deshalb eben die Forderung, dass Behörden sofort umfassende Infos liefern, sobald sie von solchen Fällen erfahren.
Also welche Lebensmittel sind betroffen? Wie heißt der Hersteller? Wo ist es erhältlich? So dass sich die Verbraucherinnen und Verbraucher schützen können und wissen, was sie nicht essen dürfen oder was sie aus dem Kühlschrank räumen müssen.
Denn klar, ohne Informationen können wir natürlich nicht entsprechend reagieren, um uns zu schützen.
Absolut. Die Verbraucherorganisation Foodwatch kritisiert, dass die EU-Kommission nicht genug tut, um Lebensmittelskandale zu verhindern und fordert bessere Aufklärung und dass der Weg der Lebensmittel bis zu uns genau nachvollziehbar wird.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Morgen fällt das Urteil im wichtigsten Strafprozess unserer Nachkriegszeit. Nach mehr als 5 Jahren und 437 Verhandlungstagen am Oberlandesgericht München, nämlich im NSU-Prozess. Um 9.30 Uhr gibt es das Urteil für Beate Zschäpe und die mutmaßlichen NSU-Unterstützer Ralf Wohlleben, Holger G., Carsten S. und André E. Die 5 Angeklagten sollen Verantwortung dafür tragen, dass der NSU 9 Menschen töten, eine Polizistin erschießen, Bombenanschläge und Raubüberfälle verüben konnte. Wir schauen auf ein mögliches Urteil heute schon und über die Epochen dieses Mammutprozesses mit dem ARD-Terrorismusexperten Holger Schmidt, der für uns diesen Prozess verfolgt. Holger, morgen ist dann der 438. Verhandlungstag. An welchen kannst du dich denn noch ganz besonders erinnern?
Tatsächlich sind einige Tage wirklich sehr im Gedächtnis geblieben. Ich erinnere mich zum Beispiel, als die Eltern von Halit Yozgat, das ist der Mann, der in Kassel im Internetcafé seines Vaters hinterrücks erschossen worden ist, als die Zeugen vor Gericht waren. Das war ein Gänsehautmoment, ein ganz eindrucksvoller Moment. Zum einen, als der Vater sich auf den Boden legte des Gerichts, um dem Richter zu zeigen, in welcher Stellung er seinen toten Sohn gefunden hat. Und dann, als die Mutter angefangen hat, Beate Zschäpe damit zu konfrontieren, ob sie denn nicht bitte etwas sagen könnte, ob sie nicht bitte erklären könnte, warum das passiert ist. Das waren auf der einen Seite fürchterliche, aber auf der anderen Seite auch wirklich sehr eindrucksvolle Momente in dem Prozess. Und es war interessant, Beate Zschäpe zu sehen, die ganz unverwandt die Eheleute angeschaut hat. Und man hatte den Eindruck, da tut sich eigentlich überhaupt nichts. Da ist kein Zeichen davon, dass sie jetzt hier irgendwie helfen will, diesen Menschen zu erklären, warum ihr Sohn sterben musste. Und ganz ähnlich emotional war ein zweiter Moment. Das war, als eine junge Schülerin erzählte, dass sie Beate Zschäpe und die beiden Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos im Campingurlaub kennengelernt hat und dass man sich dann auch mehrfach über mehrere Jahre hinweg immer wieder auf dem Campingplatz getroffen hat und dass sie Beate Zschäpe als so eine Art Ersatzmutter eigentlich in dieser Zeit liebgewonnen hat. Und als sie dann hinterher erfahren hat, dass sie da eine Frau kennengelernt hat, die ein Doppelleben geführt hat, die Menschen getötet hat oder da nah dran dabei war. Da ist diese junge Frau vor Gericht völlig zusammengebrochen, hat, es gibt dieses schöne altmodische Wort, bitterlichst geweint und man hat diese Verzweiflung gespürt, wie enttäuscht diese junge Frau über die Begegnung mit Beate Zschäpe war. Und auch hier wieder die gleiche Situation. Beate Zschäpe hat sich das angeguckt, eine Regung war nicht zu erkennen und man fragt sich, was ist in ihr vorgegangen in diesem Augenblick.
Lass uns mal in die Beurteilung reingehen. Die Nebenkläger in diesem Prozess, die wollten ja Antworten auf die Fragen bekommen, warum denn ihre Angehörigen sterben mussten. Wie beurteilst du das aus deren Sicht, dieser Prozess? Konnten die Antworten gegeben werden?
Ich glaube, dass viele Angehörige der Mordopfer, dass viele Opfer der Sprengstoffanschläge aus Köln, dass die nicht glücklich sind über das Urteil und dass die den Eindruck haben, dass ganz, ganz viele Fragen offen geblieben sind. Denn eine zentrale Frage ist eigentlich keinem beantwortet worden. Warum ist mein Lieber, meine Liebe eigentlich gestorben oder verletzt worden bei diesen Sprengstoffanschlägen und bei den Morden? Es wirkt nach wie vor so, als seien die Opfer völlig zufällig ausgesucht worden. Aber selbst das würde den Angehörigen natürlich helfen, wenn sie eine Vorstellung davon hätten, warum der eine Mann in der Schneiderei, der andere Mann in seinem Imbiss, der dritte Mann im Internetcafé seines Vaters ermordet worden sind. Wie ist dieser Auswahlprozess gelaufen? Darüber haben wir überhaupt nichts gehört. Es gibt aus Seiten der Nebenkläger immer wieder auch die Vermutung, dass da Menschen vor Ort in den entsprechenden Städten, in Köln, in Dortmund, in Kassel, in München, an den anderen Schauplätzen geholfen haben könnten. Dass es vielleicht auch noch Helfer gibt, die wir gar nicht kennen. Mein persönlicher Eindruck ist, dass das nicht so ist, dass wir schon die richtigen Namen kennen von denen, die geholfen haben. Aber eben diese Fragen bleiben offen, letztlich auch, weil Beate Zschäpe gesagt hat, dass sie das angeblich nicht weiß, was ich ihr nicht glaube.
Lass uns nochmal zurückgehen ins Jahr 2011. Auf den NSU sind die Ermittler ja erst durch einen gescheiterten Banküberfall von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos gestoßen. Welche Indizien konnten denn da erst gefunden werden dann?
Ja, das war eine Situation, die erinnere ich auch noch sehr gut. Das war als Reporter so ziemlich das Erste, was ich jemals erlebt habe. Das alles anfing mit einem brennenden Wohnmobil. Das habe ich damals als Agenturmeldung wahrgenommen, hatte den Eindruck, gut, das ist ein Banküberfall in Thüringen. Das ist jetzt für mich gar nicht so interessant. Und dann überschlugen sich wirklich von Stunde zu Stunde die Ereignisse. Erst tauchte eine Pistole auf, die zu einem Polizistenmord in Heilbronn gehörte. Die Dienstwaffe, damals sind zwei Polizeibeamten überfallen worden, angeschossen worden. Eine Polizeibeamtin starb. Ein Polizist überlebte schwer verletzt. Und plötzlich taucht die Waffe in diesem Wohnmobil auf. Dann haben wir erfahren, es brennt parallel ein Haus in Zwickau. Da sind weitere Waffen gefunden worden. Und so kam ein Steinchen zum anderen. Und auf einmal wurde innerhalb von wenigen Tagen klar, dass es sich hier um eine riesengroße Verbrechensserie bundesweit geht und dass es eben auch mit dieser Mordserie zu tun hat, über die wir ja auch in den Jahren zwischen 2000 und 2007 viel berichtet hatten, die sogenannten Cesca-Taten. Und das war wirklich auch als Reporter, muss ich offen sagen, einfach eine ganz spannende Zeit, weil man überhaupt nicht mehr ahnte oder wusste, was kommt denn noch als Nächstes, was kommt da noch raus, wie groß ist diese Verbrechensserie. Und das hat dann auch eben der Prozess gezeigt durch seine enorme Länge. Das war einfach unglaublich viel Verfahrensstoff, unglaublich viele Straftaten, unglaublich viele einzelne Aspekte, die da eine Rolle gespielt haben.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Im NSU-Prozess fällt morgen nach über 5 Jahren aller Voraussicht nach das Urteil für Beate Zschäpe und die Angeklagten. Wir haben gerade schon gehört, die Ermittlungen gegen den NSU begannen mit einem gescheiterten Banküberfall. Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos hatten am Morgen des 4. November 2011 eine Sparkasse in Eisenach überfallen, flüchteten danach mit einem Wohnmobil und als die Polizei kurz darauf zum Kontrollieren da war, zündeten sie das Wohnmobil an und erschossen sich. Zu dem Zeitpunkt war der NSU aber schon 11 Jahre lang aktiv. Ich wollte von Holger Schmidt, ARD-Terrorismusexperten, deshalb wissen, ob es in diesem langen Prozess jetzt denn eine Antwort darauf gab, warum die Terrorzelle 11 Jahre lang nicht entdeckt wurde.
Da gibt es verschiedene Antworten drauf, die der Prozess indirekt gegeben hat. Also zum einen haben die sich wirklich ziemlich clever angestellt, muss man schon so sagen. Und da hat Beate Zschäpe eben auch wieder eine ganz große Rolle gespielt. Beispielsweise gab es ein, zwei Situationen in der Zeit im Untergrund, wo sie drohten aufzufliegen. Zum Beispiel als über der Wohnung, in der sie damals lebte, ein Wasserrohrbruch war und plötzlich dann die Polizei auch vor der Tür stand. Man wollte klären, warum ist da das Rohr geplatzt, wie ist der Schaden. Es gab Fragen nach der Versicherung. Und dass Beate Zschäpe ohne mit der Wimper zu zucken mit einem falschen Ausweis einer guten Freundin zur Polizei gegangen und hat da unter falschem Namen mit einem anderen Ausweis eine Aussage gegenüber der Polizei gemacht, damit nicht rauskommt, dass sie Beate Zschäpe heißt und nicht unter anderem Namen, wie sie in dieser Wohnung bekannt war, lebt. Und das sind so kleine Bausteine in einem wirklich ausgetüftelten System, dass die drei sich überlegt hatten, im Untergrund zu bleiben. Aber es waren eben auch Helfer um sie herum, die geholfen haben, sie zu verstecken. Und es war ein System aus Lügen um sie herum. Da hat es wirklich viel Aufwand gegeben. Und auf der anderen Seite haben die Ermittlungsbehörden, die Polizei und der Verfassungsschutz einfach nicht ordentlich genug gearbeitet, um zu begreifen, dass das eben nicht nur eine Reihe von 9 ungeklärten Morden ist, die mit dieser Ceska-Waffe begangen worden sind, sondern dass es eben auch einen rechtsextremen, einen rechtsterroristischen Hintergrund hat und dass man durchaus auf die Täter hätte kommen können. Denn dass diese drei verschwunden waren seit dem Jahr 1999, das wussten deutsche Sicherheitsbehörden.
Beate Zschäpe hat lange geschwiegen. Sie hat dann auch nochmal beteuert, dass sie nichts von den Morden gewusst hat. 7 Jahre lang hat sie nur im Nachhinein wohl davon erfahren, so ihre Darstellung. Welche Indizien sprechen dagegen, diese Behauptung?
Es gibt einfach eine ganze Reihe von Hinweisen, dass die Wohnung, in der das Trio zuletzt lebte, dass die eben so etwas wie die Kommandozentrale dieser Gruppe gewesen ist. Da sind dann, nachdem die Wohnung ausgebrannt war, Beate Zschäpe hat sie ja, und das bestreitet sie auch nicht, in Brand gesteckt, als sie sich auf die Flucht begeben hat. In dieser Wohnung lagen wahllos die Waffen rum, mit denen die Taten verübt worden sind. In dieser Wohnung standen offenbar für jeden zugänglich die Computer, auf denen Teile des Bekennermaterials gefunden worden ist. Also es ist für mich einfach nicht so richtig glaubhaft, dass da etwas über viele, viele Jahre hinweg in dieser Wohnung, die man auch noch gesichert hatte mit Kameras in Blumenkästen und mit speziellen Türen, und dass das alles gelaufen sein soll, ohne dass sie das begriffen hat. Und dann vor allen Dingen, wie du sagst, diese Geschichte, die seien immer weggefahren, die beiden Uwes, und erzählen dann hinterher, dass sie jemand getötet haben und sie hat das dann hinterher blöd gefunden. Da finde ich, muss man sich doch mal ganz, ganz pragmatisch fragen, wie lange kann man sich das vorstellen? Beim ersten Mal ist man fassungslos, die haben einen Menschen getötet, aber man lebt im Untergrund, gut, vielleicht hält man die Klappe. Beim zweiten Mal, beim dritten Mal, beim vierten Mal und immer wieder die große Überraschung, nein, ich habe das nicht gut gefunden. Beim fünften Mal, beim sechsten Mal, nee, Entschuldigung, ich glaube Beate Zschäpe an dieser Stelle kein Wort.
Von Freispruch bis zu lebenslanger Haft, so die Forderung von ihrer Verteidigung bis hin zur Staatsanwaltschaft. Sicherlich keine leichte Aufgabe für das Gericht. Wie beurteilst du die Arbeit des Gerichts?
Das Gericht stand vor einer riesengroßen Aufgabe, weil es ein so großes Verfahren war, weil es so unfassbar viele Akten gab. Du musst dir vorstellen, alleine die Prozessakten, mit denen im Gericht gearbeitet worden ist, sind an die 700 DIN A4 Ordner voll mit Papier, mit einzelnen Beweisen, Spuren, Zeugenaussagen, unglaublich viel Material. Und der Senat, es sind 5 Richter gewesen, die das gemacht haben. Der Vorsitzende Richter Manfred Götzl hat die Verhandlung geleitet. Die haben einen wirklich super Job gemacht. Aber sie haben sich dafür natürlich auch viel Zeit genommen. Das ist ja auch das, worum man immer wieder den Kopf schüttelt, dass dieser Prozess jetzt wirklich so lange Zeit gedauert hat. Mehr als 5 Jahre sind es gewesen. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass man das so sorgfältig gemacht hat, dass es nämlich dann auch in kommenden Jahren keinen Zweifel daran geben kann, egal was da jetzt morgen beim Urteil bei rauskommt, dass das ein solides Urteil gewesen ist und dass man nicht jetzt vorschnell hier zu einem Urteil gekommen ist, sondern sich wirklich alle Mühe gegeben hat, da ordentlich hinzuschauen.
Holger Schmidt, ARD-Terrorismusexperte mit Einschätzung und Informationen zum NSU-Prozess, in dem morgen am 438. Verhandlungstag vermutlich die Urteile fallen werden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Schichtdienst im Bundestag, ja. Das soll kein Witz sein. Die SPD will das gerne einführen. Sie will damit 2 Dinge erreichen. Zum einen genügend Leute bei wichtigen Abstimmungen haben im Bundestag und zum anderen verhindern, dass die AfD Bilder postet, dass einige Stühle im Bundestag leer sind. Die Grünen finden die Idee der SPD ein bisschen verrückt.
Also uns überrascht es, dass Frau Nahles und die SPD sich erst jetzt Gedanken darüber machen, wie man eine Präsenz im Plenum organisiert. Wir Grüne machen das seit Jahren und Jahrzehnten, dass wir uns strategisch überlegen als Gesamtfraktion, wo muss eine große Präsenz garantiert sein, die Gesamtfraktion anwesend sein.
Sagt Franziska Brandner von den Grünen. Aber ist es wirklich verzögerte Erkenntnis oder vielleicht sogar ein guter Vorschlag, diesen Schichtdienst der SPD im Bundestag? Das klären wir jetzt mit Falko Moers. Er ist 33 Jahre alt und sitzt für die SPD im Deutschen Bundestag. Schönen guten Abend, Herr Moers.
Und guten Abend, Herr Jahn.
Sind Sie eigentlich schon eingeteilt bei diesem Schichtplan für die Sitzung nach der Sommerpause?
Nein, die Einteilung kommt noch. Wir haben jetzt erstmal in der Fraktion das Vorgehen beschlossen. Wir haben ein klares Ziel. Wir wollen unsere Anwesenheit im Plenum sichtbar erhöhen. Ich finde das richtig. Ich will jetzt keiner Kollegin, keinen Kollegen wirklich nicht unterstellen, dass er ein mangelndes Interesse oder ähnliches hätte, weil wir alle erleben, dass wir eine ganze Menge auch parallel zu tun haben. Die Wirkung ist aber nun mal so, wie sie ist. Und viele fragen, warum sind so wenige von euch Abgeordneten im Plenum? Und ich finde, der Frage muss man sich stellen. Und ich glaube, das Ziel ist absolut richtig.
Woher kommt denn eigentlich diese Idee? Gab es da irgendjemand, der vorangegangen ist und gesagt hat, Mensch, kann ja eigentlich nicht sein, dass hier gar niemand sitzt?
Na gut, die Diskussion erlebt man ja auch. Ne? Wir haben alle Besuchergruppen, wir haben Kontakte logischerweise bei uns zu Hause im Wahlkreis. Und da ist immer wieder die Frage, warum sind so viele Stühle leer? Und dann kann man natürlich erklären, dass Ausschüsse parallel tagen, dass Besuchergruppen parallel da sind und dass es eben nicht ein Desinteresse ist, warum man fehlt. Aber am Ende ist natürlich das Problem, wir werden nicht mit jedem Einzelnen sprechen können. Und der Eindruck, der dann entsteht, dass Abgeordnete ihre Aufgabe nicht ernst genug vielleicht nehmen, das ist natürlich schädlich für die Politik, für uns, denn wir leben vom Vertrauen, den die Menschen in uns setzen. Und ich glaube, da gehört dann eben auch eine klare, sichtbare Präsenz im Plenum mit dazu.
Auch Ihnen schon mal passiert, Herr Moers, dass Sie nicht dort sitzen konnten, wo Sie eigentlich hätten sitzen wollen?
Ja, ich glaube, das erleben ja alle 6 Fraktionen. Deswegen verstehe ich ja auch nicht so ganz, warum manche jetzt meinen, irgendwie hier den Vorschlag zu kritisieren oder uns Ratschläge zu geben. Und ich bin dann schon mal gespannt, wie auch die anderen Fraktionen das beantworten werden für sich. Denn das sehen wir bei allen. Und ich finde immer, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Und ja, natürlich ist es bei mir auch so. Ich habe Mittwochnachmittag zum Beispiel den Digitalausschuss, der parallel zum Plenum tagt. Und in der Zeit kann ich eben auch nicht im Plenarsaal sitzen oder mit dem Ausschuss.
Müsste man dann nicht nochmal irgendwie gucken, dass man vielleicht sogar den Zeitplan dort ändert? Also damit nicht alles irgendwie so geknubbelt aufeinander kommt?
Naja, wir erleben jetzt mit 6 Fraktionen, dass natürlich mehr Anträge kommen, dass mehr Diskussionsbedarf ist und damit dann die Plenartage bis tief in die Nacht gehen, also bis 2-3 Uhr nachts zu tagen. Am Donnerstag ist keine Seltenheit mehr geworden, am Freitag bis abends. Ich glaube, wir werden jetzt mal sehen, wie das weitergeht, wenn jetzt der parlamentarische Ablauf nach dem Sommer wieder losgeht. Dann wird man vielleicht auch über Zeitpläne reden können oder müssen. Ich glaube aber am Ende, und ich habe es ja gesagt, wir müssen präsent sein im Plenum und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass wir das Vertrauen, das in uns gesetzt wird, völlig berechtigt ist. Gerade wir als direkt Gewählte erleben ja die Gespräche bei uns im Wahlkreis. Wir erleben jeden Tag, wie wichtig Vertrauen für uns in der Politik ist und ich glaube, da muss man sich dann dem auch jeden Tag stellen.
Leere Stühle unter der Reichstagskuppel. Die SPD will jetzt gegensteuern und hat eine Art Schichtdienst für Abgeordnete eingeführt nach der Sommerpause. Gesprochen habe ich mit Falko Moers. Er sitzt für die SPD im Deutschen Bundestag. Lieben Dank für das Gespräch.
Ja, danke auch. Einen schönen Abend noch.
Wünsche ich Ihnen auch. Das war das Update für heute mit Verena von Keitz.
Tschüss.
Und mit Thilo Jahn. Wir hören uns morgen wieder, wenn ihr mögt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.